Möge Gott uns gemeinsam segnen, mit uns sein, an diesem Wochenende spürbar, sichtbar, erlebbar, so dass wir nicht nur Worte Gottes hören, sondern Gott erleben, ihm näher gebracht werden, inniger mit ihm verbunden werden und im Glauben gestärkt und aufgebaut werden. Das tut einfach Not in diesen Tagen, dass wir auferbaut werden im Glauben, dass wir unerschütterlich werden, unseren Stand im Wort einnehmen und fest gegründet werden. Bruder Ross hat einen herrlichen Psalm gelesen. Bruder Brenhim hat diesen Psalm einmal als Text für seine Predigt genommen. Und wir alle kennen ja die Ausführungen, die er darin gegeben hat. Auch wir lechzen, wir dürsten nach Gott. Wir möchten, dass er sich zu uns, aber nicht zu uns als Menschen, sondern zu seinem Wort, das wir tragen, bekennen möge und es bestätigen, an uns und durch uns wahr machen. Das Wort ist wahr, es muss nur noch durch uns bestätigt werden, damit andere auch sehen und erfahren, dass Gott lebt, dass er zu seinem Worte steht und erfüllt, was er verspricht. Wenn wir kurz die politische Lage ein wenig einblenden dürfen, so können wir mit Sicherheit sagen, was wir schon einige Male gesagt haben, die Endphase wird in jeder Weise eingeläutet und wir wissen, die Feinde Israels sind noch lange nicht besiegt und die Engel, die gebunden sind, die sind noch weiterhin gebunden, zwar nur ein kurzes Bellen, ein kurzes sich melden, um zu wissen, von wo die Gefahr droht, von wo sie kommen wird, steht ja auch geschrieben, dass den Königen der Erde oder des Ostens der Weg frei gemacht wird und dass sie den Euphrat hinaufziehen werden. Aber all diese Dinge stehen noch aus. Und wir haben es am Anfang dieser Auseinandersetzung gesagt, wie es werden wird. Und es ist also geworden, weil die Zeit noch nicht da ist. Aber eins, das ich schon am letzten Sonntag in Zürich erwähnt habe, geht mir doch sehr, sehr nahe. Wenn wir bedenken, wir Experten schätzen, dass man 6, 7, 8 Jahre benötigen wird, um aufzubauen, was zerstört worden ist, das passt sehr gut in die Endzeit hinein, dass dann die Feinde Israels wieder so weit sind, dass sie kommen können, um anzugreifen, dann nicht vom Osten, dann vom Norden, wie geschrieben steht, dann werden nicht Häuser zerstört, dann wird ein großer Teil der Erdbevölkerung zerstört werden. Und wie man jetzt viele Jahre benötigen wird, um aufzubauen, wird man dann genau 7 Jahre brauchen, um alles zu beseitigen und allein 7 Monate, um die Menschen, die gefallen sind, zu beerdigen. Aber wie gesagt, es ist nur angedeutet worden, wo die Dinge ihren Lauf oder woher sie ihren Lauf nehmen werden. Und ich bin ja ein seltener Zuschauer der Nachrichten, aber das habe ich mit eigenen Augen gesehen, als ein Kommentator irgendwann in der Vergangenheit in den 23 Uhr Nachrichten das Buch Husseins, nicht mein Kampf, sondern unser Kampf, gezeigt hat und dann doch dargelegt, wie dieser Mann aus Hitlers Buch Mein Kampf vieles übernommen hat und in sein Buch unser Kampf mit einfließen ließ. Ich weiß nicht, wer das Buch Mein Kampf gelesen hat, aber die 781 Seiten in dem Buch Mein Kampf beinhalten sehr viel. Und ich darf wohl sagen, wie Experten behaupten, dass Hitler viel zu dumm war, um ein solches Buch zu schreiben. Wer das Buch geschrieben hat, war mehr als ein Geschichtsprofessor, ein solch sachkundiger Mann, der das Buch geschrieben hat, war nicht der Mann, geboren in Braunau am Inn. Aber er war Jesuit und er hat's geschrieben und die ganze Welt schreibt es einem anderen Mann zu, weil es ihm zugeschrieben wurde. Ich hab's gelesen, vielleicht einige Seiten überschlagen, übersprungen. Im Großen und Ganzen hab ich's gelesen, hab's in meiner Bibliothek, im Büro. Und es geht hauptsächlich darum, die Juden völlig zu vernichten und den Staat Israel dem Erdboden gleichzumachen, als nicht existent. Und so sehen wir, dass Menschen von dieser Erde genommen werden, aber die Geister bleiben zurück. Und sie finden immer jemanden, durch den sie wirksam sein können. Aber so viel wissen wir, Gott wird nichts zulassen und schon gar nicht vor der Zeit, sondern erst wenn die Zeit erfüllt sein wird, dann wird das alles geschehen. Ich habe an die beiden Stellen aus der Offenbarung denken müssen und es wird ja zeitlich sehr schön eingeordnet, so dass wir mühelos die Dinge überschaubar niedergeschrieben bekamen und sie auch deutlich sehen können. In Offenbarung 9, während der sechsten Posaune, wird angedeutet, was geschehen wird. Und in Offenbarung 16, von Vers 12 bis 16, und zwar während der sechsten Zornschale, wird dann deutlich gezeigt, was zu dem Zeitpunkt geschehen wird. Beides fällt in den Abschnitt des sechsten Siegels und wird aufeinander folgen. Offenbarung 9, lesen wir die Verse noch einmal. Offenbarung 9, Vers 13, ja, einige Verse. Nun stieß der sechste Engel in die Posaune, da hörte ich aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, die gebot dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, binde die vier Engel los, die am großen Strome Euphrat gefesselt sind. Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um den dritten Teil der Menschen zu töten. Dann wird die Beschreibung weitergegeben. Lasst uns nun aus Offenbarung 15 den ersten Vers lesen. Offenbarung 15, Vers 1 und dann von 16, beginnend mit Vers 12. Offenbarung 15, 1. Weiter sah ich ein anderes großes und wunderbares Zeichen am Himmel, sieben Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten, denn durch diese kam der Zorn Gottes zum Abschluss. Die Zornschalen ist das Letzte, sind die letzten Gerichte Gottes über die gottlose Menschheit. Durch die sieben Zornschalen kommt der Zorn Gottes auf Erden zum Abschluss. Dann haben wir aufeinander folgend die ersten fünf Zornschalen und erst während der sechsten, also zum Ende hin, erfüllt sich dann, was wir in Offenbarung 9 gelesen haben. In Offenbarung 16 von 12, hierauf goss der Sechste seine Schale auf den großen Strom Euphrat aus, da vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg offen stünde. Und ich sah, wie aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister wie Frösche hervorkamen. Sie sind nämlich Teufelsgeister, welche Wunderzeichen verrichten. Diese begeben sich zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage Gottes des Allmächtigen zu sammeln. Dann wird uns weiter beschrieben, wo es stattfinden wird, nämlich bei Harmagedon und nicht bei Basra. Also, auch das ist hier klar geografisch dargelegt, wo es sein wird und auch wann es sein wird. Zum Glück, so dürfen wir aufatmend sagen, werden diese Dinge nach der Entrückung geschehen. In Sacharja 14 sind uns eigentlich die drei Etappen deutlich aufeinander geschildert worden, was zu dem Zeitpunkt alles stattfinden wird. Sacharja 14, im ersten Vers oder im ersten Abschnitt von Vers 1 bis 5 wird uns kundgetan, dass der Angriff gegen Jerusalem stattfinden wird. In Vers 4 wird uns gesagt, vielleicht lese ich Vers 4, von unserem Herrn wird hier gesagt, er wird an jenem Tage mit den Füßen auf den Ölberg treten, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Also an dem Tage wird unser Herr selber eingreifen und wird dann die Schlacht beenden und wird mit seinen Füßen auf den Ölberg treten. In Vers 9 steht, der Herr wird dann König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird der Herr der Alleinige sein und sein Name der Einzige. Und in Vers 12 wird uns gesagt, welch ein Strafgericht zu dem Zeitpunkt, wenn der Kampf gegen Jerusalem anbricht, vollzogen werden wird. Von Vers 12, darin aber wird das Strafgericht bestehen, mit dem der Herr, kein Mensch, nicht Amerika, nicht irgendeine Supermacht, sondern mit dem der Herr alle Völker heimsuchen wird, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind. Er wird ihr Fleisch vermodern lassen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Die Augen werden ihnen in ihren Höhlen vermodern und die Zunge ihnen im Munde verwiesen. Ihr wisst alle, dass ich kein Prophet bin. Das braucht nicht erst mit Posaunenton bekannt gemacht zu werden, aber so viel habe ich gesagt, dass diesmal keine Waffen eingesetzt werden, keine chemischen Waffen eingesetzt werden. Es ist einfach zu früh gewesen. Und aufgrund des Wortes des Herrn werden sie erst dann im letzten Kampf eingesetzt werden und Gott wird alles wenden und die Feinde werden zu spüren bekommen, was ihre eigene Erfindung auswirken kann, und zwar an ihnen selber. Es wird dann im übertragenen Sinne stattfinden, was geschrieben steht, wer anderen eine Grube gräbt, der wird selber hineinfallen. Also nicht schon jetzt, sondern erst dann wird es geschehen, dass diese Giftgase eingesetzt werden und die Augen werden den Menschen ausfallen, während sie noch auf ihren Füßen stehen und die Zunge wird ihnen im Munde verwiesen. Aber wenn wir nun schon einmal da bei diesem Thema sind, so müssen wir uns ernsthaft fragen, wie nahe könnte dann die Entrückung sein. Wenn all die Jahre benötigt werden, um wieder aufzurüsten und aufzubauen, herzustellen, um dann einen wirklichen letzten Schlag führen zu können, und wenn nach der Entrückung noch 7 Jahre sein werden, und die werden sein, und ich möchte das um all derer Willen sagen, die das Siegelbuch gelesen haben und manche predigten Bruder Brennims. Ich möchte das sehr deutlich an dieser Stätte sagen. Wenn Bruder Brennim von 3,5 Jahren spricht, und das tut er wirklich einige Male, dann muss man genau wissen, was er vor Augen hatte. Wenn er an den Dienst der beiden Zeugen denkt, dann denkt er an 3,5 Jahre. Und dann sagt er, die Braut wird sich während diesen 3,5 Jahren der Herrlichkeit erfreuen. Je nachdem gerade, was er in seinen Gedanken hat, so formuliert er dann das, was er gerade mit Bezug auf die Zeit nach der Entrückung sagt. Aber ich kann euch mehr als 5 Zitate geben, bestimmt mehr als 5, wo er die letzte Jahrwoche in 2x3,5 Jahre teilt. So hat es Irenäus getan, so hat es Martin Luther getan, so haben es alle großen Männer Gottes getan. Und so ist es richtig. Man muss also immer aufpassen. Ich habe es jetzt erlebt in Zürich, da kam ein Mann und sagte, ja, Bruder Brennim hat aber nur von 3,5 Jahren gesprochen und du hast von 7 gesprochen. Er hat von beidem gesprochen, von 3,5 und von 7. Das kann ich als gut Eingeweihter ruhig sagen. Aber wie eben schon betont, es kommt immer darauf an, welche Fragen ihm gestellt wurden und in welch einem Zusammenhang er was gesagt hat. Ich kann sich vorspielen lassen, wo er die ganze Gemeinde wiederholen lässt, eine Woche gleicht 7 Jahren. Und ich kann euch vorspielen lassen, wo er gesagt hat, mit dem Moment, wo die Gemeinde entrückt wird, beginnt die 70. die letzte Jahrwoche. Natürlich, aber es gibt Brüder, die das nicht so genau genommen haben und nur die Stellen herausnehmen, die in ihr Konzept passen, und dann stimmt es zum Schluss nicht mehr. Man muss immer reell sein, sich selbst gegenüber, dem Worte und auch Gott gegenüber, und sich somit in die Lage dessen, der da gepredigt und gesprochen hat, versetzen, in seine Gedankengänge, in die Fragestellungen, in die Beweisführung, um dann genau sagen zu können, was er wann und in welchem Zusammenhang gemeint hat. Wir alle wissen in der Tat, dass ja, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, ich schreibe im Moment ja schon darüber, aber der Herr sollte, wenn man den Propheten Daniel liest, nach den 7 und nach den 62 Jahrwochen sollte der Gesalbte ums Leben gebracht werden, ohne dass Schuld an ihm gefunden ward. Schuld war ja nicht an ihm, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und ich weiß nicht, warum einige Bibellehrer immer die 3,5 Jahre betont haben. Es gibt keine einzige Bibelstelle, die uns sagen würde, dass Jesus Christus, unser Herr, 3,5 Jahre gepredigt hat. Das ist im Kopf der Leute, aber nicht in der Bibel. Es ist einfach nicht in der Heiligen Schrift. Man kann nicht sagen, ob er 2 Jahre, ob er 3 Jahre, ob er 3,5 Jahre, das weiß keiner. Die Theologen haben es so abgeschrieben, einer vom anderen, haben es übernommen, ohne es geprüft zu haben. Und dann kommen sie zu dem Schluss und teilen die letzte Jahrwoche in 2x3,5, einmal für den Herrn damals und dann noch für die beiden Zeugen, und dann sind sie am Ende ihrer Zeitrechnung. Aber so stimmt die Rechnung nicht, So geht sie nicht auf. Aber wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich auch anhand einer Skizze und der dazugehörenden Bibelstellen darlegen, so dass wir einfach anhand der Heiligen Schrift wirklich eine überschaubare Sache vor uns haben. So wird es wahrscheinlich am besten sein. Nur um das noch kurz anzumerken, die beiden Zeugen werden nach der Entrückung, das steht in der Bibel, sie werden 3,5 Jahre ihren Dienst verrichten. So steht's in Offenbarung Kapitel 11 geschrieben und so wird es auch sein. Genauso steht geschrieben, dass die Heiligen dem Antichristen 42 Monate ausgeliefert sein werden, also auch 3,5 Jahre. Und das können in keinem Fall dieselben 3,5 Jahre sein. Denn während den ersten 3,5 Jahren darf ja den Bäumen und nichts darf beschädigt werden. Da haben die beiden Propheten das Sagen auf Erden in göttlicher Autorität. Und sie müssen 3,5 Jahre weissagen oder wie Menge übersetzt prophetisch reden. Und durch ihren Dienst werden dann die 144.000 herausgerufen und werden versiegelt auf ihre Stirn. Dann wird der Bund gebrochen und dann beginnt die große Verfolgung über die zurückgebliebene Gemeinde, aber auch speziell über die 144.000, die ja gemäß dem 5. Siegel auch als Märtyrer ihren Tod erleiden werden, denn so steht's geschrieben, geduldet euch, bis auch eure Mitbrüder ebenso wie ihr den Tod erlitten habt. So steht's im 5. Siegel geschrieben und so wird es auch seine Erfüllung finden. Hier in Sacharja 14 nur noch ganz kurz von Vers 16, da wird uns beschrieben, was geschehen wird mit all den Völkern, die dann übrig geblieben sein werden nach der großen Schlacht. Sacharja 14, 16. Danach aber werden alle, so viele von sämtlichen Völkern, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen waren, übrig geblieben sind, Jahr für Jahr hinaufziehen, um dort den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Man kann das bis zu Ende lesen, was dann auch, dass der Tempel zu der Zeit stehen wird, geht ganz klar aus Vers 20 hervor. An jenem Tage wird auf den Schellen der Rosse die Aufschrift stehen, heilig dem Herrn, und die Kochtöpfe im Tempel des Herrn werden den Opferschalen vor dem Altar gleich sein. Damals oder zu dem Zeitpunkt wird dann der Tempel wieder da sein und so weiter. Und der Mann, der sich in den Tempel setzen wird, wird auch da sein. In Offenbarung 16 haben wir es ja gelesen. Und diese Konstellation, diese Zusammenarbeit muss am Ende sein. Der falsche Prophet, der Drache und das Tier. Auch darüber werden wir schreiben. Ich sag euch, wie es mir vor einigen Tagen erging. Ich las den Propheten Daniel wiederholt. Ich las in der Offenbarung und siehe, es kam mehr Licht, es kam mehr Verständnis, mehr Klarheit über gewisse Zusammenhang und mein Herz ward froh, das alles so zu sehen, klarer zu sehen wie vorher. Und mit Gottes Hilfe werden wir es darlegen. Es ist manchmal schwierig. Und ich habe dem Herrn gesagt, nachdem hier und da Licht fiel auf gewisse Bibelstellen, ich habe einfach gesagt, Herr, nur weil die Zeit dafür jetzt gekommen ist, gibst du Licht und Klarheit über all die Einzelheiten, die ja vorher nicht gesehen und nicht verstanden werden konnten. Was nun diesen letzten Kampf betrifft, so kann man darüber in Hesekiel 39, speziell von 17 bis 20 nachlesen, Offenbarung 19, 17 und 18 und viele andere Bibelstellen können gelesen werden. Sie geben Aufschluss über das, was sein wird. Nun Ein Wort an uns alle. Ein Wort an uns, die wir gewürdigt wurden, von Gott herausgerufen zu werden. Das Licht Gottes, das in der Finsternis leuchtet, zu sehen, den Weg zu erkennen, die Botschaft, die Gott gegeben hat, die Zeichen der Zeit richtig zu begreifen und einzuordnen. Ich meine, wir sind nicht irgendjemand, nicht irgendein zusammengewürfeltes Häuflein, sondern eine von Gott herausgerufene Schar aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, die sich aus Gnaden in diesen letzten Tagen auf die Seite Gottes bewusst gestellt hat, bewusst allem anderen abgesagt hat, um dem Herrn folgen zu können. Es steht ja geschrieben, niemand kann zwei Herren dienen. Man kann nicht einerseits mit einem antichristlichen System mitmachen und andererseits ein Eigentum Christi sein. Gott hat uns das Unterscheidungsvermögen aus Gnaden geschenkt. Wir haben den Durchblick bekommen. Und deshalb meine ich, hat Gott mit uns etwas vor. An uns richtet sich das Wort, das der Apostel Petrus als Mahnung für die letzten Tage geschrieben hat, in Verbindung mit dem Kommen des Tages des Herrn, wie wir es im 2. Petrus im 3. Kapitel mahnend vor Augen geführt bekommen, ja zu Herzen soll es uns gehen. In 2. Petrus 3, Vers 2 steht, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Das muss einfach sein. Wir müssen das prophetische Wort, und das apostolische Wort ist ja eigentlich aus dem Prophetischen hervorgeflossen. Es ist der gleiche Gott, dasselbe Programm. Apostel und Propheten waren Männer, die Gott speziell dazu benötigt hat und gebrauchen konnte, um seinen Heilsplan anzukündigen und dann die Verwirklichung uns vor Augen zu führen. Es wird hier von den Spöttern der Endzeit gesprochen und dann, dass der gegenwärtige Himmel aufbewahrt wird durch dasselbe Wort, um dem Gericht des Unterganges der gottlosen Menschen zugeordnet zu werden, Vers 7, und dann in Vers 8, ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Und dann wird uns vor Augen geführt, dass der Herr mit seiner Verheißung nicht säumig ist, aber er übt Langmut, weil er nicht will, dass einige verloren gehen. Und wird jemand sagen, dass einige verloren gehen, nicht verloren gehen. Milliarden gehen verloren, aber einige sollen nicht verloren gehen. Diese einige sind diejenigen, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und sie dürfen nicht, sie können nicht verloren gehen. Sie müssen herausgerufen werden. Erst dann, wenn die Zahl voll wird, erst dann kann der Schluss kommen. Und dann lesen wir in Vers 10, und das geht auch aus dem zweiten Teil von Vers 9 hervor, Gott ist nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit darin sehen, sondern übt Langmut gegen euch, weil er nicht will, dass einige verloren gehen. Bei Gott darf niemand verloren gehen, außer dem verlorenen Sohn. Und der war dazu bestimmt. Wir können es in der Bibel nachlesen. Gott liebt die Seinen bis ans Ende und keiner von den Seinen wird verloren, kann nicht. Schon in den Tagen Moses hat er gesagt, nicht eine Klaue wird zurückbleiben in Ägypten, sondern alles, was für den Auszug bestimmt ist, wird ausziehen. Und Genauso kein Glied am Leibe Jesu Christi wird zurückbleiben können. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder, wir sind aus Gott geboren, sind Söhne und Töchter Gottes geworden und kein Sohn und keine Tochter Gottes wird zurückbleiben können. Das geht gar nicht. Der Leib Christi muss vollständig sein und er ist nur dann vollständig, wenn das Haupt und alle Glieder vollzählig miteinander vereint sind. Dann ist der ganze Leib vollständig. Christus ist das Haupt und wir seine Glieder. In Vers 10 lesen wir, kommen, aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. Gut, das haben wir oft genug gehört. Und dann steht in Vers 11, da nun dies alles sich so auflöst, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet, um des Willen die Himmel im Feuer vergehen werden und die Elemente in der Flammenglut zerschmelzen. Man hat hier den Eindruck, dass wir auf den Tag Gottes warten sollen. Das ist ja der schreckliche Tag des Herrn im Vergleich zu dem Tag Jesu Christi. Wir haben es im Philipperbrief gelesen, da steht dreimal hintereinander von dem Tag Jesu Christi. Hier wird's gesagt von dem Tage Gottes. Und dieser Tag Gottes wird uns ja beschrieben als der Tag Jahwes, der Tag des Herrn, der brennen wird wie ein Ofen. Der Tag Jesu Christi ist der Tag seiner Wiederkunft. Der Tag Gottes ist der Tag, der mit Feuer brennen wird und die Ungläubigen werden dann wie Stroh sein. Aber seid einmal ehrlich, wir sehen doch beide Tage. Und wir sehen, dass diese beiden Tage nicht weit voneinander sind. Der Tag Jesu Christi, unseres Herrn, der Tag seiner Wiederkunft, um die Brautgemeinde heimzuholen als Bräutigam, steht nun ganz nahe bevor. Genauso wissen wir aber, dass Gott einen Propheten senden wollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also das alles folgt ja sehr eng aufeinander. Da bleibt uns gar nicht viel Zeit. Und wenn wir wissen, dass der Tag des Herrn, der Tag Gottes, der als Gerichtstag beschrieben wird, schon so nahe ist. Wie nahe ist dann die Entrückung? Wie nahe der Tag Jesu Christi, auf den wir als gläubig gewordene warten? Ihr Lieben, ich glaube, dass wir nüchtern bleiben sollen bis zum letzten Tage. Ich meine jetzt ein 24-Stunden-Tag. Aber, dass wir dennoch bedenken sollten, dass die Zeit ihrem Ende entgegengeht. Und dass wir unser lieben Gott in der Tat neu weihen müssen. Aber niemand werde unnüchtern. Keiner treffe Entscheidungen, die gegen den Verstand wären, sondern jeder bleibe nüchtern und klar bis ans Ende. Wie Luther damals sagte, wenn er wüsste, dass der Herr morgen kommt, würde er heute sein Bäumchen pflanzen. Und wer in einigen seinen kräftigen Sprüchen nachliest, der kann auch das nachlesen, was er über seine Käthe sagte. Er war ein Mann, der mit beiden Füßen mitten im Leben stand. Und das müssen auch wir bis zum Schluss tun. Wer ein Haus kaufen möchte, kaufe es. Wer ein Auto benötigt, besorge es sich. Wer heiraten möchte, tue es. Jeder bleibe nüchtern und klar, bis der Herr kommt. Das Schlimmste, das uns passieren könnte, wäre, dass wir der Anlass sind, damit andere spotten können und fragen, wo ist nun seine verheißene Wiederkunft? Ihr wisst, ich habe seinerzeit, als das Jahr 77 so von den Brüdern der Vereinigten Staaten mit Pauken und Trompeten in den Vordergrund gerückt wurde. In mir hat's einfach einen Riegel vorgeschoben. Ich konnte da nicht mitmachen, auch mit großer Anstrengung nicht. Und viele, die jene Zeit miterlebt haben, wissen ja, dass ich schon im Jahre 75 deutlich gemacht habe, dass niemand Zeit und Stunde festlegen kann. Und dann sagte mir der Mann, der das Buch Die Sieben Gemeindezeitalter geschrieben hat und redigiert hat. Er hat mir gesagt, aber es steht nicht geschrieben, dass man nicht Jahr und Monat wissen kann. Es steht nur, dass man nicht Tag und Stunde weiß. Dann habe ich nur den Kopf geschüttelt und musste von dannen gehen, denn das war ein so dummes Argument, auf das man überhaupt nicht antworten braucht. Wenn ein zeitlicher Begriff gegeben wird, ob man gesagt hätte, Tag und Stunde, Monat, Jahr, ist doch das Gleiche. Niemand weiß Tag und Stunde und somit weiß keiner Monat und Jahr. Das ist doch darin inbegriffen. Dafür braucht man keinen Doktor der Theologie zu sein, um das auseinanderrechnen zu können. Aber wir haben damals deutlich gesprochen und ihr könnt euch erinnern, ich habe im Jahre 76 das Gelände nebenan gekauft und keine 15 Meter von hier ist mir gesagt worden, direkt als sie Abenddämmerung anbrach, gehe auf das Nachbargrundstück und weihe es mir, denn es werden Menschen aus der ganzen Welt kommen und ich werde segnen an dieser Stätte. Und ich bin durch das Tor hinten rausgegangen, habe mich da niedergekniet und dem Herrn das Grundstück geweiht. Für manche, die das Jahr 77 speziell in den Vordergrund rückten, war das eine nicht begreifliche Entscheidung. Ich hab's tun müssen und ich bin dankbar, dass ich's getan habe. Und so könnten wir eine Reihe Dinge hier erwähnen, die den Nachweis erbringen, dass wir nicht unnüchtern gewesen, sondern nüchtern geblieben sind, trotz allem, was da vorgetragen worden ist. Genauso wollen wir's handhaben, bis der Herr kommt. Und manche mögen sich wundern, warum wir bauen. Sicher. Kopfschütteln können alle, aber den göttlichen Auftrag ausführen und dazu sind wir einfach da und was dazu benötigt wird, das muss eben da sein. Und wenn es dem Herrn gefallen hat, es so zu fügen, vielleicht haben wir noch einige Jahre, Gott weiß es, und das ist schön so, dass wir es nicht wissen können. Wenn wir es wüssten, würden wir es trotzdem tun, aber schön, es weiß wirklich niemand. Und damals habe ich auch die Brüder speziell gefragt, die gesagt haben, wir haben sogar, so meine ich, in der Broschüre, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit seiner Zeit so ganz heiß, wie es uns präsentiert wurde, wohl auch geschrieben, direkt in der Anfangszeit, dass Bruder Branham einen Kalender gesehen haben soll, der sich weiter aufschlug und dann auf dem Jahr 77 stehen blieb. Und als ich dann unseren geliebten Freund aus Texas bat, mir nachzuweisen, wo Bruder Branham das gesagt habe, der hat geschworen, das werde ich dir zeigen. Bis heute hat er es nicht zeigen können, weil es nicht existiert. Und ich sage das nur deswegen, weil Brüder aus einer Überzeugung, sie sind mitgerissen worden von allem, was so geschah und haben gewisse Unnüchternheiten von sich gegeben, so dass jetzt in Kirchengeschichtsbüchern in der Schweiz und in der Bundesrepublik Deutschland geschrieben steht, William Branham, der Heilungsevangelist, hat sich verschätzt. Er hat das Jahr 77 als letztes angegeben. Es fällt auf ihn. Nur weil Brüder unnüchtern gewesen sind. Und die Korrektur haben sie natürlich nicht gebracht, obwohl ich sie ihnen zukommen ließ. Aber das sind die Menschen dieser Welt. Sie wollen die Dinge, die in ihr Konzept passen, behalten und andere nicht. An den einen denke ich, der hat mich noch angerufen vor Drucklegung und mir gesagt, er lege großen Wert darauf, dass alles richtig gestellt wird. Und als er meine Informationen bekam, hat er nichts richtig gestellt. Das sind die Leute dieser Welt. Sie möchten einen Gottesmann einfach nicht als Gottesmann stehen lassen, sondern ihn eher als einen falschen Propheten deklarieren. Wir sagen euch die Wahrheit, als Bruder Branham in einigen Büchern selber nachgelesen hat, ich habe die Titel ja in englischer Sprache, wo Leute gerechnet und auch das Jahr 77 erwähnt haben. Und dann sagt er, es könnte 20 Jahre Es könnte 100 Jahre daneben liegen, ich weiß es nicht. Aber so hat er es zumindest formuliert. Aber auch diese Dinge sind seinerzeit nicht weitergegeben worden. Nun hier in 2. Petrus im 3. Kapitel von Vers 14 steht, darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie ja auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat. Wenn wir solche Worte lesen, geht es uns doch durch Mark und Bein. Männer Gottes, geleitet und getrieben vom Heiligen Geist, haben geschrieben, haben verkündet, alles kundgetan, was wir wissen müssen. Und nun, nachdem die Zeit der Erfüllung nahegerückt ist, hat Gott ja wieder einen Mann gehabt nach seinem Herzen, um das Verborgene zu offenbaren, die Geheimnisse zu enthüllen und uns aus Gnaden den Zugang zu all diesen Dingen zu schenken. Wie oft haben wir es hier gesagt, wir alle wären unseres Weges gegangen, mit allen anderen die gleiche Richtung, der eine in die Richtung der Baptisten, der andere Methodisten, der dritte Pfingstrichtung, der vierte möglichst vielleicht sogar Urchristentum, wo noch Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten eingesetzt werden vor der Gemeinde, die ja laut Lehre dem Urchristentum am nahesten steht. Und wir könnten einer Sache ganz nahe stehen. Und wenn wir nicht in ihr selber drin sind und erfunden werden, dicht daneben ist immer noch vorbei. Dicht daneben ist immer noch vorbei. Man muss in der Sache drin sein, nicht nur bis nahe herankommen, sondern in sie hineingenommen werden. Erst dann wird man ein Teil dieser Sache. Und wir haben es ja doch miterlebt. Wie viele haben sogar unter den großen Evangelisten, und einer der größten ist ja Osborne gewesen, und natürlich Roberts vielleicht ein bisschen größer, wenn man die Wucht seiner Universitätsklinik, und seine Universität hat ja über 1 Milliarde eingenommen, er hat sich selber gerühmt. Ich habe es in London aus seinem eigenen Munde gehört. Er sagte, alle Evangelisten haben Millionen eingenommen, aber ich bin der Einzige, der über 1 Milliarde Dollar eingenommen hat. Und damit hat er sich bestätigt gesehen, dass Gott ihm dieses Geld hat zufließen lassen. Wir sind kein Richter. Aber wir haben vor kurzem die Predigt, die Anklage noch einmal Korrektur gelesen. Und siehe da, ich schaue auf das Foto und wer saß mit auf der Plattform, als Bruder Branham diese wirklich durch Mark und Bein gehende und dringende Botschaft gebracht hat, die Anklage. T.L. Osborne sitzt direkt neben dem Podium auf der Bühne und hört eine solche Predigt an. Es hätte den Leuten, so sie ein Teil der Sache hätten werden wollen, zum Nachdenken veranlassen müssen, aber sie haben ihre Sache vor Augen gehabt und es war ihnen nicht vergönnt, aus sich herauszukommen und in das, was Gott jetzt tut, hineinzukommen. Und wie deutlich hat Bruder Branham da gesprochen. Und ihr müsst mal den Ton hören, in dem er da spricht. Das war eine Predigt im Zorn Gottes. Das war nicht nur eine Predigt. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn der Herr lieblich redet. Ich weiß, wenn er mit gewaltiger Stimme redet. Und ich habe ihn einmal im Zorn reden hören. Ich möchte es kein zweites Mal hören. Wenn der Herr zornig ist, das ist eine böse Sache. Und in der Predigt, das kann man raushören, hat der Eifer des Herrn diesen Gottesmann verzehrt. Er sah doch, wie das Wort der Stunde abgelehnt und zum Spott preisgegeben wird, wo über die kostbaren Wahrheiten, sei es Gottheit, Taufe und ursprüngliche Sünde, alles, was doch geoffenbart wurde, das ist doch unter die Füße getreten worden. Und somit ist der Geist Gottes betrübt und der Sohn Gottes aufs Neue gekreuzigt. Und das kostbare Gotteswort ist doch neu der Schande preisgegeben worden. Und das wird's noch bis auf den heutigen Tag. Ihr wisst, als Bruder Brenim die Predigt gehalten hatte, Heirat und Scheidung, hatte irgendwo vor dem Ende gesagt, ich mache mich bereit, in meinem Büro wird es ähnlich sein wie nach der Predigt der Samen der Schlange. Er sagte gleich, die Briefe werden kommen. Ja, sie sind gekommen. Und bis auf den heutigen Tag gibt es große Prediger, die sich gerade an solchen Dingen versündigen, die uns kostbar sind. Und warum kostbar? Weil sie nicht an der Oberfläche lagen, für jeden Theologen sichtbar, sondern zu den verborgenen Geheimnissen Gottes und des Wortes gehörten. Und das Wort kommt eben nur zu den Propheten. Und so ist es geoffenbart worden in diesem prophetischen Zeitalter. Und da genügt es nicht nur Evangelist zu sein. Wenn man's wirklich ist, dann sollte man den Dienst respektieren, den Gott ja auch gegeben hat. Das ist eigentlich das A und das O im Leibe des Herrn. Niemand sehe auf das, was sein ist, sondern auch auf das, was des anderen ist. Und das Auge sage nicht zum Fuß, ich benötige dich nicht, und der Fuß nicht zur Hand, ich brauche dich nicht, sondern der ganze Leib, der aus vielen Gliedern besteht, jedes Glied hat das andere nötig. Was wäre der Leib ohne Füße? Was ohne Augen, ohne Ohren? Und Gott hat in die Gemeinde die verschiedenen Dienste gesetzt. Aber es ist ein und derselbe Geist, der alles in allen wirkt. Wenn nun jemand die Gabe hat oder den Dienst hat, spielt keine Rolle. Es ist ein Gott, ein Herr, ein Geist, der alles in allen bewirkt. Und wenn es denn derselbe Heilige Geist ist, dann sind wir verbunden mit dem Haupte und verbunden als Glieder untereinander und werden das anerkennen, was Gott aus Gnaden dem Leibe zugedacht und geschenkt hat. Aber seht, es bedarf dieser Gottesmänner vom Format eines Petrus, eines Paulus, eines Bruder Brenhem, damit die verborgenen Dinge tatsächlich richtig ans Licht gebracht werden. Wir haben hier vor kurzem aus der Predigt des Petrus zitiert, dass er mitten in einem Gedanken, den der Prophet Joel ausdrückte, stehen blieb und den Vers nicht bis zu Ende las, wie Jesus in Lukas 4 von Vers 16 auch nicht bis zu Ende gelesen hat. Es ist einfach wichtig, da stehen zu bleiben, wo stehen geblieben werden muss. Vielleicht lese ich es euch. Manche mögen es nicht mitgehört haben hier. Aber für uns sind solche Verse sehr kostbar. Und ich sage euch auch, aus welchem Grunde. Aus dem Grunde, dass wir die Leitung des Heiligen Geistes nicht nur bei den Männern Gottes im Alten und Neuen Testament sehen, sondern auch in unserer Mitte feststellen, wie Gott seinen Knecht und Propheten sandte, um so viel zu sagen, wie gesagt werden musste. Und ihr könnt euch daran erinnern, einmal sagt er, hier habe ich einen Strich gezogen und geschrieben, bis hierher. Er hätte mehr sagen können, aber zu dem Zeitpunkt war es das, was er zu sagen hatte. Und Gott sei Dank, dass er da aufhörte, wo aufzuhören war. Ihr wisst, im Propheten Joel, vielleicht lesen wir das Wort zuerst, im Propheten Joel steht's ja geschrieben, dass die Menschen den Herrn anrufen werden, Joel Kapitel 3, und zwar Vers 5. Joel 3, Vers 5. Ein jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Da ist der Satz halb und der zweite Teil lautet, denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Rettung sein. Ich lese aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 21. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Stellt euch vor, Petrus hätte wirklich weitergelesen und gesagt, wie hier im Joel geschrieben steht, denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Rettung sein. Dann hätten alle aus aller Welt nach Jerusalem auf den Berg Zion pilgern müssen, um da selbst die Rettung zu empfangen. Merkt ihr, wie treu Gott ist, wie genau Gott ist? Das Evangelium für alle Völker wird ja in alle Welt hinausgetragen. Und wenn es dann wieder auf Israel bezogen wird, dann wird Rettung sein in Jerusalem und auf dem Berge Zion. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn unseres Gottes. Gott ist ein ganz genauer Gott. Und wichtig ist für uns, dass wir immer durch die Inspiration des Heiligen Geistes diese Dinge sehen, erkennen und Gott neu dafür danken, dass er sie uns offenbart und dass wir so weit gehen für die Nationen, wie es für sie bestimmt ist, und dann, dass Gott mit Israel weitergehen kann, wie es für Israel bestimmt ist. Ich möchte noch ganz kurz auf Galater 3 kommen. Galater 3. Wir haben ja in den vergangenen Versammlungen hier und da und überall aus dem Epheserbrief, aus dem Römerbrief, aus dem Alten Testament gelesen und haben gezeigt, wie von der Seite Gottes aus wirklich alles getan ist, dem kann nichts mehr hinzugefügt werden. Nur muss das, was vollbracht wurde, in uns in Erscheinung treten und wahr werden. Aus Galater 3 wollte ich Vers 21 und 22 lesen. Steht demnach das Gesetz mit den Verheißungen Gottes in Widerspruch? Nimmermehr. Ja, wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das die Kraft besäße, Leben zu verleihen, dann käme die Gerechtigkeit tatsächlich aus dem Gesetz. Nun aber hat die Schrift alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit das Verheißungsgut den Gläubigen aufgrund des Glaubens an Jesus Christus zuteil werde. Der Gegenstand unseres Glaubens ist Jesus Christus, denn in Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Er ist unser Erlöser und deshalb ist er Gegenstand unseres selig machenden Glaubens. Nicht nur des Glaubens, sondern selig machenden Glaubens. Und wenn geschrieben steht, wer den Namen des Herrn anruft, dann ist es nicht nur ein Titel. Er hat einen Namen, hebräisch Yahshua, Jesus, die griechische Form. Und wir sind Gott dankbar für die Offenbarung dieses Namens. Und wir haben ihn angerufen und wir sind gerettet, wir sind selig geworden. Wenn nun hier geschrieben steht, von dem Gesetz, dass es nicht im Widerspruch mit den Verheißungen ist. Und Gott kann sich ja nicht widersprechen. Das geht nicht. Ob Gesetz, ob Gnade. Beides ist notwendig, das Gesetz, um uns von der Sünde zu überführen und zu verurteilen. Und deshalb steht hier geschrieben, dass Gott alle, ausnahmslos alle, Juden und Nationen, alle Menschen unter den Unglauben, unter die Sünde zusammen verschlossen hat. Niemand konnte heraus. Es musste der kommen, der uns herausgeführt, ja, der das Gefängnis gefangen führen konnte, der Macht hat über Sünde und Tod und Teufel und Hölle und der am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und ausrufen konnte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wie hier gesagt wird, Nun aber hat die Schrift alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit das Verheißungsgut den Gläubigen aufgrund des Glaubens an Jesus Christus zuteil werde. Dass wir diesen seligmachenden Glauben in uns tragen würden, dass dieser Glaube uns zur Offenbarung werden könnte. Bruder Brenim hat's ja ab und zu gesagt, dass der Glaube eine Offenbarung ist. Aber nicht eine Offenbarung, wie wir sie uns vorstellen, über irgendetwas, sondern immer Bezug nehmend auf Jesus Christus, den Gegenstand unseres Glaubens. Ihn, der uns selig gemacht hat. Der selig machende Glaube ist mit dem verknüpft, der gekommen ist, uns selig zu machen. Mit dem verknüpft, der unter das Gesetz getan wurde, um uns loszukaufen. In Galater 3, Vers 13 steht, Galater 3, Vers 13, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden, damit das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Alles ist auf die Grundlage des Glaubens gestellt. Aber wie eben schon angedeutet und kurz erwähnt, der Glaube muss plötzlich zu einer lebendigen Offenbarung werden. Es muss jedem persönlich geoffenbart werden. Es ist für dich geschehen. Es ist für mich vollbracht. Es muss mit seligmachendem Glauben verbunden sein, der dem Einzelnen zur Offenbarung wird, zur Offenbarung dessen, was aus dem Worte Gottes gepredigt wurde, denn der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Wenn das geschieht, dann ist mit dem Zweifel abgerechnet und mit dem Unglauben ein Ende geschehen. Dann stehen wir im Glauben des Sohnes Gottes und können mit Paulus sagen, was ich jetzt lebe, das lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Möge uns doch heute Abend dieses kostbare Geschenk von Gott aus Gnaden zuteil werden, dass wir einfach sagen, Herr, wir wissen, dass dieser große Tag nahe ist. Wir wissen, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist. Wir wissen, die Entrückung steht ja kurz bevor. Und dass wir einfach sagen, Herr, du hast dich uns geoffenbart, hast uns dein Wort kundgetan, hast uns Licht geschenkt zur Abendzeit. Schaff in mir ein solches Vertrauen zu dir, einen lebendig selig machenden Glauben, der von dir kommt und zu dir führt. Wie wir oft genug gesagt haben, das Wort, das vom Throne Gottes ausgeht, kehrt dorthin nicht leer zurück. Es richtet denn aus, wozu es gesandt wurde. Auch heute, wir sehen die endzeitlichen Ereignisse. Wir sehen, wie in der Tat, nicht weil wir es sagen, sondern weil es Gottes Wort vor unsere Augen führt. Wir sehen, wie das Ende doch nahe ist. Und wenn damals schon gesagt wurde, das Ende steht nahe bevor, seid nüchtern und so weiter, dann glaube ich, dass Gott dafür gesorgt hat, dass die Bibel nicht nur ein Buch für eine Generation war, nämlich für die damalige Generation, sondern dass die Bibel über alle Zeiten, durch alle Epochen hindurch Geltung hat und Gottes Wort bleibt und allen zu allen Zeiten die rechte Information aus Gnaden geschenkt hat. Und wir, die wir das Vorrecht haben, am Ende der Tage zu leben, dürfen nur noch hinzu zu dem, was alle anderen schon hatten, eben die Offenbarung all der Dinge, die auf die Endzeit Bezug nehmen, aus Gnaden sehen, verstehen, biblisch einordnen. Und heute können wir aus Überzeugung sagen, wir wissen, dass der Herr bald kommt. Nicht nur, dass wir es glauben, wir wissen es. Und warum wissen wir es? Hat nicht unser Herr selber gesagt, wenn ihr seht, dass das alles zu geschehen beginnt, dann hebt eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wir sind in der Tat die erste Generation, die aus voller Überzeugung nicht mehr deuten braucht, was jetzt geschieht, sondern nur beobachten und die Lehren daraus ziehen und zu eilen, damit wir zubereitet werden auf den großen und herrlichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Alle anderen haben deuten müssen über den Feigenbaum und über die Völker, über vieles andere. Wir brauchen nichts zu deuten. Wir schauen nur und sehen, der Feigenbaum hat ausgeschlagen, die Knospen sind da und siehe da, Frucht setzt schon an. Die Völker sind, wie sie sein sollten. Die gesamte Weltlage ist doch so, wie sie uns im prophetischen Wort beschrieben wird. Auch die Gemeinde und alles trifft doch genau zu. Ich meine, die Beschreibung und der eigentliche Zustand stimmen doch überein. Also können wir, und wenn wir uns damit auch zum Spott der Ungläubigen machen, behaupten, die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, steht nahe bevor. Und Gott hat uns das Vorrecht und die Gnade geschenkt, zu hören, was der Geist den Gemeinden in dieser Zeit zu sagen hat, auf das prophetische Wort Acht zu geben, wie auf ein helles Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Wir geben Gott Recht und möchten Acht haben auf all die Worte der Propheten und Apostel, die im Namen des Herrn geredet haben und Gott gleichzeitig von Herzen dafür danken, dass er unsere Herzen geöffnet, unsere Ohren aufgetan, unsere Augen gesalbt hat, damit wir sehen können. Ihr wisst, deshalb steht auch geschrieben, wer Ohren hat zu hören, der höre. Viele haben Ohren, aber nicht Ohren zu hören. Aber die Jünger, so hat es der Prophet Jesaja geschrieben, du weckst mich nach jünger Weise und öffnest mir das Ohr. Gott muss einem Menschen das Ohr, das geistliche Ohr öffnen und das Verständnis auftun, damit der Heilige Geist verklären und offenbaren kann. Möge es uns allen aus Gnaden geschenkt werden, möchte es dem Herrn gelingen, auch durch diese Predigt zu uns gesprochen zu haben und weiterhin zu sprechen, bis ausgerichtet wurde, was Gott ausrichten wollte, durch das Wort, das er uns groß und kostbar werden ließ in diesen Tagen. Wir sind dankbar, dass er noch redet. Wir sind dankbar, dass er noch ruft, dass er noch rettet, dass er noch selig macht, dass er zu den Menschen redet und dass sein Wort noch heute lebendig und wirkungskräftig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gott hat seinerseits alles getan. Möge es in uns zur Vollendung gelangen. Möge neues göttliches Leben da sein, Hingabe an den Herrn, ganz für Jesum, so singt ein Liederdichter. Das sei unsere Losung und ich bin sicher, der Herr wird uns segnen und weiterhin mit uns sein. Gelobt sei sein herrlicher Name für sein teures und heiliges Wort und für das alles, was er uns aus Gnaden schon geschenkt hat und noch geben wird in Ewigkeit. Amen. Während wir die Häupter geneigt haben und noch beten, ist jemand hier, der ein besonderes Gebetsanliegen hat, vielleicht um Heilung oder was immer sein mag, wollt ihr im Glauben die Hände erheben? Gott ist gegenwärtig. Er möchte sein Wort als wahr bestätigen. Er möchte Zeichen und Wunder tun. Er will sich verherrlichen. Er möchte durch Glauben geehrt werden. Und wo geglaubt wird, da bewegt sich der Arm des Herrn. Der Arm des Herrn ist nicht zu kurz geworden. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Gelobt sei der Name des Herrn. Herr unser Gott, aufgrund der Autorität deines Wortes, durch die Kraft deines Blutes und durch die Kraft deines Geistes, o Herr, nehmen wir jetzt im Glauben an, was du uns auf Golgatha erworben, wofür du den Preis bezahlt hast und was uns rechtmäßig gehört. Geliebter Herr, offenbare jetzt deinen Sieg an uns allen und bestätige dein Wort als wahr. Herr, du bist auferstanden, du bist die Wahrheit. Wir danken dir dafür und wir preisen deinen wunderbaren und herrlichen Namen. Und wir verkündigen deinen Sieg, den Sieg von Golgatha, über Teufel, Tod, Sünde, Krankheit, über alles, Herr. Du Sieger von Golgatha, wir danken dir auch für den seligmachenden Glauben, der uns eine Offenbarung geworden ist, dass alles vollbracht ist. Eine Offenbarung Jesu Christi, geliebter Herr. Habe auch dafür Dank, dass wir jetzt leben dürfen und dass du uns das Verständnis für die Schrift geöffnet hast. Amen. Welch eine Gnade! Ja. O Gott, wir tappen nicht wie die Blinden und tasten an irgendeiner Mauer entlang. Herr, unser Gott, wir bringen dir jetzt den schuldigen Dank von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Du hast dein Volk gnädig heimgesucht. Du hast einen Propheten gesandt, hast eine Botschaft gesandt. Herr, wir danken dir dafür und bitten dich, habe du deinen Weg mit uns allen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Herr, wir bezeugen, dass dein Wort wahr ist. Und wir bezeugen, dass die Rechte des Herrn erhöht ist. Und wir bezeugen aus Überzeugung, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Halleluja! 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 Herr, wir verkündigen den Sieg von Golgatha jedem, der an dich glaubt. Halleluja! Gelobt und gepriesen seist du, treuer Gott, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja! Amen! Amen.